Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, bei manchen biblischen Texten hört man den adventlichen Ton, diese vielleicht noch leise, feine Weihnachtsmusik nicht auf Anhieb heraus. Und ich vermute, das gilt auch für den heutigen Predigttext. Aber hören Sie selbst Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom aus dem 15. Kapitel. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen, zu herrschen über alle Völker, auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, haben Sie einen roten Faden gefunden, so etwas wie ein Cantus firmus gehört? Oder sind Sie an einem dieser großen Worte hängen geblieben? Ein Wort hallt für mich besonders laut aus diesen biblischen Worten nach. Hoffnung. Paulus scheint an Menschen zu schreiben, die eines verzweifelt dringend brauchen. Hoffnung. Und deshalb schon dieser starke erste Satz des Paulus, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Eine Überschrift in ganz großen Lettern ist das, die Quelle der Hoffnung ist und bleibt die Heilige Schrift. Aus diesem nicht versiegenden Brunnen können Menschen ein Leben lang, Tag für Tag, Hoffnung, Trost und Geduld schöpfen. Und mit den Worten, was zuvor geschrieben ist, weist der Zeigefinger des Paulus auf den Text des Alten Testamentes der hebräischen Bibel. Das ist für Paulus der Boden, auf dem alle Christinnen und Christen, egal woher sie kommen, aus dem Judentum oder als Nichtjuden stehen können. Gerade im vergangenen Jahr mit all der Aufmerksamkeit für 500 Jahre Reformation und die vielen, vielen ökumenischen Veranstaltungen haben die Kirchen mit einer starken ökumenischen Geste die Bibel wieder selbstbewusst in die Mitte ihrer Kampagnen gestellt. Die katholischen Geschwister haben die wunderbare neue Einheitsübersetzung präsentiert, die Protestanten die schöne revidierte Lutherbibel 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt. Diesmal aber nicht in Konkurrenz zueinander, sondern gemeinschaftlich. Denn eines ist völlig klar, aus diesem Schatz der Heiligen Schrift leben alle Christinnen und Christen gemeinschaftlich, egal zu welcher Konfession sie gehören mögen. Niemand hatte vor einem Jahr allerdings damit gerechnet, welchen Run diese neuen Bibelausgaben hervorrufen würden. Schon nach wenigen Wochen war die revidierte Luther-Übersetzung 2017 in allen Buchläden ausverkauft und musste eiligst nachgedruckt werden. Inzwischen, in diesen paar Monaten, ist sie über eine halbe Million Mal in gedruckter Form in Deutschland verkauft worden. Und noch verblüffender, die App mit der revidierten Lutherbibel wurde im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Mal heruntergeladen. Also, liebe Gemeinde, sollten Sie diese schöne Übersetzung noch nicht auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet-Computer haben, auch Sie sind herzlich eingeladen, die Lutherbibel kostenlos herunterzuladen. Die Bibel als Bestseller des vergangenen Reformationsjahres, als heimlicher Star, ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber wie schön. Vielleicht ist dieser überraschende Erfolg einer anspruchsvollen Bibelübersetzung aber auch ein Hinweis darauf, wie sehr sich Menschen in einer religiös eher spröden und schnelllebigen Zeit nach heiligen Worten sehnen, wie sehr sie geistliches Fastfood satt haben. Viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wollen gerade nicht auf den festen Grund unter ihren Füßen und den offenen Himmel über sich verzichten, weder für sich selbst noch für ihre Kinder oder Enkelkinder. Und angesichts all der getarnten Hoffnungslosigkeit, all der seelischen Erschöpfung und der Trostbedürftigkeit der Herzen um uns herum, sprudelt in unserer Mitte diese lebendige Quelle der Worte Gottes. Nicht nur alte, sondern viele, viele junge Menschen suchen nach dem, was der Heidelberger Katechismus einmal mit den Worten ausgedrückt hat, dem einzigen Trost im Leben und im Sterben. Im Kontakt mit der Bibel können Menschen, egal welcher konfessioneller Couleur oder welchen kulturellen Hintergrundes, solch einen zärtlichen Trost, solch eine freundliche, persönliche Ermutigung für das alltägliche Leben finden. Und hier keimt dann tatsächlich so etwas wie zarter Glaube oder Hoffnung, wo vorher nichts gewesen ist als Leere. Wer von Ihnen, liebe Gemeinde, schon einmal selbst im Leben in sein Inneres geschaut hat und dort nach Trost oder Hoffnung gesucht hat und dann nur auf gähnende Leere und klaffende Dunkelheit gestoßen ist, der weiß, dass Trost und Hoffnung manchmal von ganz außen kommen müssen, um uns zu erreichen. Bibelworten scheint diese wunderbare Fähigkeit innezuwohnen. Sie haben erstaunlich häufig tatsächlich Flügel und finden den Weg von außen aus diesem Buch hinein in unser Herz. Also, liebe Gemeinde, sollten Sie noch einen Wunsch auf Ihrem Weihnachtswunschzettel übrig haben. Ich glaube, die revidierte Lutherbibel hat tatsächlich einen Platz ganz oben verdient. Oder, ich könnte ähnlich Werbendes auch über die Einheitsübersetzung sagen, beide Bibeln sind an der Stelle ein besonders wertvolles Geschenk. Aber zurück zum Brief des Paulus nach Rom. Damit auch wirklich jede Leserin und jeder Leser seines Briefes begreift, dass gerade die Heilige Schrift Quelle lebensrettender Hoffnung werden kann, packt Paulus in diesem dichten Abschnitt nicht weniger als 4 alttestamentliche Zitate. Er nennt sie Verheißungen, die den Vätern, und ich ergänze, und den Müttern gegeben wurden. Auf diese Verheißungen des Alten Testamentes antworten Menschen in der römischen Gemeinde ganz unterschiedlich, je nach Herkunft. Für die Christen mit jüdischem Hintergrund erweist sich im Erscheinen des Messias Jesus die Wahrhaftigkeit der Verheißungen Gottes. Seinen heiligen Worten kann man trauen, sagen diese jüdischen Christen. Auf ihn ist Verlass. Gott hält seine Versprechungen. Und für die nichtjüdischen Gemeindeglieder in Rom ist die Ankunft des Messias erst recht ein Grund zum Jubeln. Es ist nichts als Barmherzigkeit, dass Gott sie als Nichtjuden mit hineinnimmt in die Erfüllung seiner Verheißungen, die er einmal dem Volk Israel gegeben hat. Oder, um es wie Paulus zu sagen, die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Vielleicht taugen ja auch unsere inbrünstigen Adventslieder und die wunderbare Musik in diesem Gottesdienst dazu, um in diesen universalen Lobpreis Gottes mit einzustimmen, zu dem Paulus mit diesen schönen Bibelzitaten aufruft. Ein Lobgesang im Advent 2017, voller Staunen darüber, dass Gott aus allen Völkern und aus allen Generationen Menschen in seine lebensspendende Nähe ruft. Selbst die ganz Kleinen, wie wir es eben mit der Taufe von Emilius Gabriel Wächter miterleben durften. Menschen aus der ganzen Welt, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Menschen unterschiedlichster Hautfarben, gehören über die Jahrtausende hinweg zu diesem gewaltigen Menschheitschor, der Gott mit seinen Stimmen die Ehre gibt und ihn für seine Verlässlichkeit und seine Barmherzigkeit rühmt. Allerdings, auch das gehört zur biblischen Nüchternheit unbedingt dazu, kann solch ein kleiner Chor vor Ort, egal ob das damals Rom ist oder heute vielleicht Berlin, manchmal auch zu heftigen Missklängen und schiefen Tönen neigen. Die großen biblischen Worte schützen uns nicht vor schmerzhaften Konflikten und wir sind damit nicht gefeit vor dem allzu menschlichen oder vor kleinlichen Konkurrenzen. In Rom hatte sich die Gemeinde im Streit darüber verhakt, wie denn die jüdischen Speisevorschriften auszulegen seien für die neu dazugekommenen Heidenchristen. Wie ernst sie eigentlich diese Speisegesetze zu nehmen hätten. Und wir Heutigen wissen aus eigenen Erfahrungen, wie viel religiöser Zündstoff gerade in Speise- und Bekleidungsvorschriften oder in kulturellen Regeln für den Umgang der Geschlechter miteinander schlummern können. Die Gräben in der römischen Gemeinde scheinen in der Reinheitsfrage der Speisen tatsächlich unüberbrückbar. Hardliner und Liberale, Paulus nennt sie Schwache und Starke, stehen sich erbittert gegenüber. Und Paulus ist sich überaus bewusst, wie brisant und wie gefährlich dieser Gemeindekonflikt in Rom eskaliert ist. Deshalb schlägt er, obwohl er die Gemeinde persönlich überhaupt nicht kennt, einen fast beschwörenden Ton an. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Hier appelliert Paulus ohne Wenn und Aber. Nehmt einander an. Ob die Gemeinde in Rom diesen Vorschlägen gefolgt ist? Wir erfahren es in der Bibel leider nicht. Aber die Worte des Paulus lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Von Christinnen und Christen fordert Paulus mehr als bloße Toleranz, mehr als bloßes Hinnehmen von Konflikten oder gar die in der Kirche besonders beliebten faulen Kompromisse. Sein Motto stattdessen: aktives Annehmen des Anderen. Ich finde, es gehört tatsächlich Mut dazu, in diesen Spiegel zu schauen, den Paulus auch uns da so unerbittlich vor die Nase hält. Den Menschen neben mir nicht bloß neutral hinzunehmen oder, wenn es gar nicht anders geht, passiv zu tolerieren, sondern ihn aktiv anzunehmen, wie Christus mich angenommen hat. Will ich das überhaupt? Für mich hört sich das nach einem ziemlich anspruchsvollen und auch anstrengenden Lebensstil an. Liebe Gemeinde, ich selbst habe über diesen Satz, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, bei Trauungen wahrscheinlich unendlich oft gepredigt. Nur das hohe Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief war noch so häufig der gewünschte Trauspruch. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und manchmal, wenn ich dann diese ganz jungen, strahlenden Brautpaare vor dem Traualtar sah, habe ich gedacht, gut, dass wir nicht wissen, wie lang und mühsam manchmal solch ein lebenslanger Weg zusammen werden kann. Wie gut, dass wir zu Beginn unserer gemeinsamen Lebensreise nicht wissen, welche Wüsten oder Abgründe, aber auch welche wunderbaren blühenden Landschaften und welche Gipfelausblicke da noch auf uns warten. Aber sowohl in einer lebenslangen Partnerschaft als auch beim Zusammenleben in den manchmal heftigen Konflikten einer Gemeinde wird es ohne diese unwiderstehliche Dynamik des Einanderannehmens nicht gehen. Wer dieses Einanderannehmen einmal am eigenen Leib erfahren hat, der wird den anderen nicht länger als Wachs in seinen Händen behandeln. Der andere lässt sich nicht nach meinen Wünschen ummodeln, kneten oder formen. Er lässt sich auch nicht wie Holz behandeln, bis die Späne fliegen. Stattdessen gilt es, dem anderen sein Geheimnis zu lassen und zu wissen, dass es so etwas wie Unverfügbarkeit gibt, gerade bei den Menschen, die uns besonders nahe sind. Und dann die vielleicht allerhärteste Lektion, zu erkennen, dass ich selbst jemand ganz anderes bin als die von mir so gerne nach vorne geschobene, souveräne und starke. Zu lernen, mich selbst anzunehmen, mit all meiner Schwäche und mit meiner Stärke. Und dann tatsächlich auch zu meinen Fehlern, zu meinem Versagen, zu meiner Schuld oder Verantwortung zu stehen. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, mich selbst und die anderen so zu sehen, wie Gott sie anschaut, wie Gott sie geschaffen hat. Gerade die Advents- und Weihnachtszeit scheint ziemlich reich an anspruchsvollen Übungsfeldern für dieses mit Gottes Augen schauen lernen zu sein. Für dieses einander annehmen. Da ist dieser nervige Kollege, mit dem ich dummerweise in der Weihnachtsfeier nebeneinander zu sitzen komme. Und dann, völlig überraschend, dieser Moment, wo ich einmal das höre, was dieser altbekannte Kollege alles nicht sagt. Ich höre mit einmal, wie viel er verschweigt. Und ich begreife, dass ich all die Jahre hinweg mich von seiner Redseligkeit habe zum Narren halten lassen und in die Irre geführt wurde. Mit einem Mal betrachte ich ihn mit einem völlig neu erwachten Interesse. Denn diesen Menschen hinter der allvertrauten Maske, den kenne ich überhaupt nicht. Von dem weiß ich rein gar nichts. Oder da ist diese junge Frau vor 3 Wochen im Flüchtlingslager an der syrisch-jordanischen Grenze, das ich besuchen konnte. Erst nehme ich nur diesen schmalen Augenschlitz ihrer schwarzen Burka wahr und merke, wie ich fast reflexartig mit Abwehr auf diese für mich als westliche Frau so frauenverachtende Kleidung reagiere. Dann nehme ich mich zusammen und konzentriere mich auf die schönen, dunklen Augen dieser Frau. Und mit einmal gibt es einen Kontakt. Sie bückt sich und reicht mir ganz behutsam und würdevoll ein Schälchen mit selbst eingelegten, köstlichen, orientalischen Mixpickles. Und ich kann mich kaum mehr abwenden von diesen stolz lächelnden und sprechenden Augen. Da ist das Familienfest mit dem aufsässigen 15-Jährigen, das mich nostalgisch an die wunderbaren Weihnachtsfeste vor 10 Jahren mit diesem niedlichen 5-Jährigen denken lässt. Heile Welt damals, so erscheint es mir jetzt angesichts der pubertären Wirren. Bis ich mitten in den aufgeheizten Familiendiskussionen beim Festessen hinter all diesem provokativen Benehmen plötzlich einen Blick erhasche auf die unbändige Energie und den Lebensdurst dieses unfertigen Jugendlichen und mich einmal daran freuen kann. Und mir selbst verspreche, so gut ich kann und soweit er es zulässt, an seiner Seite zu bleiben und ihm zu helfen, all diese unendlich vielen noch ungelebten Möglichkeiten zu entdecken und zu entfalten, die vor ihm liegen. Da ist die alte Nachbarin von nebenan, in deren verhärmtem Gesicht sich plötzlich eine von mir noch nie gesehene Schönheit und Heiterkeit ausbreitet, als die Kinder mit dem Teller selbstgebackener Adventsplätzchen bei ihr schälen. Andächtig bleibe ich stehen und betrachte diese alte Dame. Warum hatte ich diese anrührende Würde und diese wunderbare Schönheit vorher nie bemerkt? Wer sich mit den eigenen Schattenseiten angenommen weiß, lässt sich nicht mehr so leicht von den glatten oder faltigen Fassaden anderer täuschen, sondern rechnet mit einem überraschend anderen, echten Menschen dahinter. Und manchmal gelingt es voller Staunen, in Kontakt mit diesem verletzlichen und lebendigen anderen zu kommen und die alten Bilder, manchmal auch die Feindbilder, zu begraben. In der Partnerschaft, in der Familie, in der Gemeinde, aber auch zwischen Religionen und Kulturen. Tragt einander, so wie Christus euch getragen hat. Oder vielleicht noch besser, fangt einander auf, so wie Christus euch aufgefangen hat. Wo uns das mit der Hilfe von Gottes Geist gelingt, da geben wir tatsächlich Gott die Ehre. Schöner als Paulus kann ich es nicht sagen, deshalb am Schluss mein Wunsch für Sie und für Ihre Lieben, für die kommende Adventszeit und das Weihnachtsfest, hineingesprochen in Ihre ganz persönliche Situation. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.